Ja, weißt du, ich habe einen Gott, der Gemeinschaft liebt. Ich glaube, dass Gott uns Menschen geschaffen hat auf eine Art, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist. Und darum will ich jemand sein, der Gemeinschaft stiftet, weil Gott ein gemeinschaftsstiftender Gott ist. Und er sagt, dein Nachbar sagt, ja, komisch das mit dem Gott, aber schon noch interessant. Und das Fest geht weiter und es ist viel Essen und Lachen. Und irgendwann wird es Abend und alle Leute gehen heim und du schlüpfst müde unter deine Bettdecke. Und bevor du das Licht ausmachst, liest du noch einen Text aus Hebräer 13, der Predigttext für heute. Dort heißt es, bleibt fest in der brüderlichen Liebe oder geschwisterlichen Liebe. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, gedenkt so als solche, die selber noch im Leib sind, also die selber noch einen Körper haben, der Schmerz empfinden kann. Dann schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief weiter, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Und dann, so ist das Wort von Gott aus dem Hebräerbrief 13, dann schreibt der Paulus, oder nee, wahrscheinlich ist der Hebräerbrief nicht von Paulus geschrieben worden, wir wissen es nicht, von wem er geschrieben worden ist, dann schreibt der Schreiber oder der von Gott beauftragte Schreiber vom Hebräerbrief weiter über verschiedene Dinge. Und er schreibt darüber, dass wir Fremdlinge sind in dieser Welt. Es ist befremdlich, wie wir sind für andere. Zum Beispiel, dass wir sagen, ich habe den Vers gar nicht abgedruckt, aber dass es uns wichtig ist, dass wir unsere Sexualität nach Gottes Willen leben. Das ist für viele befremdlich. Und darum schreibt der Schreiber weiter über diese Befremdlichkeit. Und dann schreibt er, hier wäre der Vers. Und dann schreibt er über Jesus im Vers 12, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So das Wort von Gott für unsere Predigt. Ja, es geht um Gastfreundschaft. Die Gastfreundschaft vernachlässigt nicht. Gastfreundschaft, früher hat das bedeutet, du hast einen Reisenden beherbergt, du hast ihm ein Dach über dem Kopf gegeben und Essen, oder du hast einen Armen, der in deinem Quartier war, dem hast du was zu essen gegeben und irgendwo einen Platz, wo er daheim sein kann. Heute brauchen wir das nicht so oft zu machen. Wir müssen auf diese Art nicht mehr gastfreundschaftlich sein. Ich glaube aber, dass Gastfreundschaft immer noch etwas ist, was wir nicht vernachlässigen sollen. Zum einen, weil das Gott uns sagt. Und zum anderen, weil es Leute gibt, die so einsam sind heute. Was früher vielleicht kranke Leute waren, sind heute einsame Leute. Oder was früher Leute waren, die völlig ermüdet von der Reise waren, sind heute psychisch angeschlagene Menschen. Und ich habe beim Vorbereiten gemerkt, und es ist auch schon etwas, das uns länger beschäftigt als Gemeinde, dass wir gastfreundschaftlich sein sollen zu Leuten, die das brauchen, weil es heute mehr denn je nötig ist. Und wenn du in die Bibel schaust und mal ein bisschen schaust, was schreibt das Alte und Neue Testament über Gastfreundschaft, dann im Alten Testament gibt es kein einzelnes Wort für Gastfreundschaft. Aber die Idee von Gastfreundschaft, die ist im Alten Testament immer wieder leuchtet die so auf. Und zwar gibt es da diese Geschichte ganz am Anfang im ersten Buch von Mose, im Kapitel 18, als der Abraham draußen unter einem Baum sitzt. Es ist unglaublich heiß und es kommen drei Gäste auf ihn zu. Und er erkennt, das sind Reisende, ich muss denen gastfreundschaftlich gegenüber sein. Und er schickt seine Frau und die Diener und die machen in aller Eile ein riesengroßes Essen, die schlachten sogar extra Tiere. Und er bereitet diesen drei Gästen ein Mahl zu. Und es stellt sich heraus, mit der Zeit merkt er, diese drei Gäste waren nicht normale Reisende, sondern das waren Engel von Gott. Und dann, als das Gespräch zwischen diesen drei und dem Abraham weitergeht, merkt er, es war sogar Gott selber, der mich dort besucht hat. Und so ist eine der spektakulären Begegnungen von Gott und Mensch eine, in der Gastfreundschaft eine große Rolle spielt. Dann gibt es beim Lot zum Beispiel, wo Gastfreundschaft eine Rolle spielt, wo die Gastgeber beauftragt sind, zu schützen, falls du die Geschichte kennst, und sonst macht es auch nichts. Aber dann im Alten Testament weiter, die Rahab hat den israelitischen Gästen, den israelitischen Spionen Gast angeboten und es wurde ihr zu einem großen Segen. Die Abigail hat dem Mose, dem David, meine ich, gastfreundschaftlich erwiesen. Könnt ihr nachlesen im 1. Könige, 1. Samuel 25, falls ihr möchtet. Da kommt der David und er hat Hunger und der Mann sagt, ich gebe euch nichts. Und dann kommt die Frau, weil sie mega gescheit ist, und gibt ihm. Und er weist sich gastfreundschaftlich und der David heiratet sie später und sie wird die Frau von einem König. So ist im Alten Testament gastfreundschaftlich wichtig. Spannend ist aber auch, dass Israel selber, sie sind immer Fremdlinge. Sie sind also Leute, die sich fremd fühlen, die unterwegs sind, die kein Zuhause haben und selber Gastfreundschaft brauchen. Israel sind Fremdlinge in Ägypten. Sie sind Fremdlinge, als sie von Gott ins Exil geschickt wurden. Am Schluss kommen sie zurück nach Israel und sind aber auch zur Zeit von Jesus eine Art Fremdlinge in ihrem eigenen Land, weil es nämlich von Römern besetzt worden ist. Und dann kommt Jesus und Jesus wird Gastgeber. Ja, Hunde sind spannend. Dann kommt Jesus und er weist sich als Gastgeber für diese Israeliten, die Fremdlinge sind. Er macht das erste Wunder Wasser in Wein. Er rettet ein Fest. Er erweist sich als der Festmeister dieses Festes. Er macht Brot für Tausende von Menschen mehrere Mal. Immer wieder erweist sich Jesus als Gastgeber. Er hält die Bergpredigt als eine großartige Rede. Und so ist eigentlich Gastfreundschaft extrem zentrales biblisches Thema. Es zieht sich die ganze Bibel durch. Und weil auch wir von Gott Gastfreundschaft erfahren haben, ist für uns Gastfreundschaft so etwas Wichtiges. Und ich möchte euch einige konkrete Dinge über Gastfreundschaft sagen, die für uns als Gemeinde wichtig sein könnten. Und dann haben wir noch einen kleinen Teil, wo wir anschauen, wie Jesus gastfreundschaftlich zu uns ist. Das ist der Aufbau der restlichen Predigt, diese zwei Teile. Zum ersten Teil, unsere Gastfreundschaft. Wenn wir gastfreundlich sein wollen, erweist sich das für die einen Leute einfach und für die anderen Leute als schwierig. Einige Leute sind schon mega gastfreundlich und dann kann ich dir sagen, merk einfach oder nimm von dieser Predigt mit, dass du damit etwas ganz Göttliches tust. Etwas, wo du Jesus für andere bist, wo du die Art von Jesus weitergibst. Und falls du jemand bist, dem Gastfreundschaft sehr schwer fällt, dann möchte ich dich einladen, ein, zwei Dinge mitzunehmen, um die umzusetzen und etwas gastfreundlicher zu werden. Und ich habe eine Reihe von Tipps mitgebracht. Wie kann man gastfreundschaftlicher werden? Tipp Nummer 1. Hab in deinem Daheim einen Schrank, wo es immer Snacks drin hat. Ja, weil dann kannst du jederzeit, auch wenn es ungelegen kommt, sagen, ja, komm doch rein, ich habe was zu essen. Tipp Nummer 2, wenn du Gäste hast, iss miteinander, weil dann ist es nicht so komisch, wenn mal eine Stille ist oder wenn irgendwie, dann kann man einfach weiter essen. Tipp Nummer 3, das ist für Fortgeschrittene. Der Tipp Nummer 3 ist, mach Gastfreundschaft zu einem Lebensstil von dir. Und vielleicht hast du gar keine Zeit, gastfreundschaftlich zu sein, dann möchte ich dich einladen, tu Sozialfresser eliminieren. Was ist ein Sozialfresser? Ein Sozialfresser ist zum Beispiel eine Serie, die du schaust. Ich weiß nicht, wer von euch Serien schaut, aber wenn du eine Serie schaust, dann hast du immer Lust, die nächste Folge zu schauen. dann bist du am Arbeiten und du denkst beim Arbeiten, ah, wie geht's jetzt weiter? Und dann kommst du heim und du hast überhaupt keine Lust auf Gäste und auch nicht auf irgendwelche anderen Leute, sondern du hast nur Lust auf deine Serie zum Weiterschauen. Oder wenn du ein ganz spannendes Buch liest, kann das manchmal bei diesem Buch auch ein Problem sein. Das wird wie ein Sozialfresser. Es ist nämlich viel attraktiver als Menschen und dadurch werden Menschen zu etwas Nervigem, anstatt zu dem, was Menschen eigentlich sind, nämlich ein Geschöpf von Gott. Als dieser Tipp für Fortgeschrittene ist, tu mal die Hälfte der Zeit, die du sonst vor einem Bildschirm verbringst, einfach den Bildschirm ausschalten und warte darauf, ob du nicht vielleicht irgendwo jemandem begegnest, den du einladen kannst. Und wenn du den Bildschirm ausschaltest und nichts machst, dann entspannt sich deine Seele und dein Geist, dein Körper und irgendwann kriegst du Lust drauf, mit Leuten was zu machen. Aber wenn du dir Fernseher oder dein Handy oder was auch immer läuft, dann kriegst du gar nicht Lust und dann fallen dir auch die Leute gar nicht auf, die du einladen kannst. Wenn du also die Hälfte der Zeit, die du am Bildschirm verbracht hast, ohne Bildschirm verbringst und dann irgendwann Leute einlädst, dann wirst du vielleicht müde, weil du Leute eingeladen hast. Dann kannst du die andere Hälfte der Bildschirmzeit nutzen, um dich erholen. Und falls dich die Bildschirmzeiten... Ja. Dann, ja. Dann kannst du ihn auch ausschalten, dann brauchst du ihn gar nicht. Dann, wenn du Leute einlädst, mach es dir zum Ziel, sie mit Gott zu verkuppeln. Wir haben früher in einer Gesellschaft gelebt, wo jeder ein bisschen wusste, was ist Gott und was ist Kirche und was ist Sünde und da gibt es ein Kreuz und so. Und dann haben die Evangelisten früher mussten den Leuten nur noch sagen, hey, du weißt, dass du ein Sünder bist und du weißt, dass ein Gott existiert. Also leb dein Leben Jesus hin, nimm das, was er für dich getan hat, in Anspruch. Und die Leute haben gemerkt, ja, das muss ich machen. Heute weiß keiner mehr irgendetwas. Das heißt, du kannst niemandem sagen, wenn du ihn das erste Mal siehst, hey, nimm das Evangelium an und glaube an Gott. Du musst die Leute erstmal mit Gott verkuppeln. Und wenn du Leute mit Gott verkuppelst, ist das ja nicht so, du siehst, wenn du jemanden, also verkuppeln, kennt ihr alle das Wort? Das ist, wenn du, ja. Also, du kennst es auf jeden Fall. Kennst du irgendjemanden? Ja, niemand wird gern verkuppelt. Außer es ist richtig geschickt gemacht. Also wenn du es richtig geschickt jemanden verkuppeln willst, dann lädst du eben die eine Person ein und die andere, aber so viele weitere Personen, dass es nicht auffällig ist. Auf jeden Fall, wenn jemand Neues kennenlernt, den er noch nicht kennt, dann lernen die sich ja nicht kennen und sagen, morgen heirate ich dich. Gestern habe ich dich kennengelernt, morgen heirate ich dich. Das wäre komisch. Und darum ist es auch heute so, Leute es tun selten, Gott von einem Tag kennenlernen und am nächsten Tag geben sie ihr Leben völlig Jesus. Sondern das erste halbe Jahr machen sie erstmal erste Berührungen mit Gott. Sie lernen ihn kennen. Wer ist der Gott? Ist er überhaupt jemand, der attraktiv und schön ist und einen guten Charakter hat? Und irgendwann merken sie, oh ja, das ist bei Gott tatsächlich der Fall. Und dann entsteht ein bisschen Nähe und dann entsteht vielleicht so ein bisschen, springt der Funke und so. Und deine Aufgabe ist es, diese kleinen Schrittchen zu unterstützen mit Menschen. Und drum, wenn du Leute einlädst, kannst du ihnen einfach irgendwie erzählen, hey, ich habe einen Gott, der mich liebt und ich glaube, er liebt auch dich. Und irgendwie passiert dann vielleicht was. Vielleicht stellt sich der Heilige Geist zu deinen Worten und löst ein bisschen was aus in deinem anderen. Das hat große Vorteile, wenn du das machst. Zum einen, du darfst miterleben, wie Menschen Gott näher kommen. Zum anderen, wenn du merkst, jemand tut immer wieder deine Gastfreundschaft ausnutzen, die ganze Zeit kommt er, läutet da auf Besuch, dann wenn er als nächstes Mal läutet und du hast eigentlich gar keine Zeit und Lust, er hat ewig sowieso schon zu viel Zeit in Anspruch genommen, dann sag einfach, ja, komm rein, ich bin gerade am Bibellesen, komm mit Bibellesen und dann lest ihr miteinander Bibel und dann entweder geht er dann wieder oder er verändert sich wirklich heftig, weil er im Wort von Gott ist und das Wort Gottes verändert Menschen. Dann, das Wort Gastfreundschaft im Griechischen heißt, Mist, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, Philoxenia. Das heißt, oder wenn wir nochmal zurückgehen, im ersten Vers heißt es in der brüderlichen Liebe, das heißt Philadelphia, weil Adelphos ist der Bruder und Phila, wisst ihr das, was das heißt? Nein, das heißt Liebe. Philadelphia heißt sozusagen die Liebe zum Bruder, weil Adelphos der Bruder ist, Philadelphia. Und Philoxenias, Xenias, das zweite Wort, Gastfreundschaft, heißt eigentlich wörtlich Philoxenia. Xenias ist das Fremde. Es gibt ja auch die Angst vor dem Fremden und so gibt es auch die Liebe vom Fremden. Und Gastfreundschaft heißt eigentlich im Griechischen wortwörtlich eben Liebe zum Fremden. Und drum, wenn du gastfreundschaftlich sein willst, dann lad ihn nicht nur ein und gib ihm Essen und Gemeinschaft und Nähe, sondern entwickel auch eine Liebe zum Fremden in deinem Gast. Wenn er ein Gast ist, den du noch nicht gut kennst, hat er viel Fremdes an sich und Fremdes kann abstoßend sein oder über Fremdes kann man schnell in eine urteilende Haltung kommen. Der macht das anders, das kann nicht gut sein, weil ich mache es ja gut. Also, und so, wenn du merkst, dass du wenig Liebe zum Fremden haben kannst, dann lade ich dich ein, Neugier zu haben. Weil Neugier verhindert einerseits Angst und andererseits das Verurteilen. Wenn du neugierig bist über das Verhalten von jemandem, das seltsam ist, dann fühlt er sich nicht so sehr verurteilt, sondern er kann erzählen, warum verhält er sich so komisch. Und Neugier macht auch weniger Angst vor dem Fremden. Und wir haben oftmals ein bisschen mehr Angst vor dem Fremden, als wir uns das zugestehen würden. Wenn du Angst vor Spinnen hast und du lernst, warum hat eine Spinnbein, warum sind da Haare dran? Was ist die Aufgabe von den Haaren am Spinnbein? Ist wissenschaftlich nachgewiesen, wenn du lernst, was die Aufgabe von diesen Haaren am Spinnbein ist, werden sie für dich weniger ekelig. Und du kannst so deine Angst vor Spinnen abbauen. Und genau gleich ist es auch von Fremden. Wenn du Dinge kennenlernst über den Fremden, wenn er dir Sachen erklären kannst, wenn du weißt, warum macht er das so, vielleicht findest du es nicht sehr nachvollziehbar, aber nur schon, dass er dir erzählen konnte, warum er das so macht, baut das Angst vor ihm ab. Also Neugier ist ein Gegenmittel gegen Angst und gegen eine verurteilende Haltung. Und das hilft, einen Fremden zu lieben. Mutig macht es auch. Den allerletzten Tipp, den ich uns als Gemeinde mitgeben möchte, ist, und der ist sehr, sehr wichtig für die Zukunft von Gemeinden in unserer heutigen Zeit, ist, wir müssen Gemeinschaften bilden oder Freundesgruppen bilden, die sehr gut miteinander haben. Die eine große Nähe und Liebe und Fröhlichkeit und Tiefgang miteinander haben. Für mich ist das Zeichen von guter Gemeinschaft, ist, wenn man viel lachen und viel tiefe, offene Gespräche führen kann. Und wir brauchen Gruppen, die das haben und dann aber Leute, die nicht dazugehören, in diese Gemeinschaft ab und zu einladen. Wir werden dadurch, zeigen wir unsere Gastfreundschaft einerseits, zum anderen teilen wir diese freundschaftliche Liebe, die Gott uns geschenkt hat. Und zum dritten geben wir Menschen, die sich fremd fühlen, die sich fehl am Platz fühlen, die sich einsam fühlen, einen Ort, wo sie etwas erleben können, was sie sonst nirgendwo in ihrem Leben haben. Und wir werden dadurch, erhalten wir die Art von Jesus, nämlich zu Fremden hinzugehen. Wir leben die Art, mit der Jesus uns begegnet ist. Und wenn du eben eine Gruppe hast, in der ihr euch gut versteht, dann ist das eine Gemeinschaft, in der Gott wohnt, wie es auch in den Psalmen heißt, wohl ist es dort, wo Geschwister in Eintracht beisammen sind. Dort wohnt Gott. Und wenn ihr Leute da in diese Gemeinschaften einladet, dann können sie in dem drin Gott begegnen. Und ich denke, Ich habe einige Bücher gelesen und viele Gespräche geführt in der letzten Zeit und immer wieder ist rausgekommen, das ist ein wichtiger Aspekt von zukünftigen Gemeinden. Wenn wir als Gemeinde solche Gruppen haben und diese Gruppen sich nicht nur um sich drehen, sondern sich immer wieder öffnen, passiert etwas. Und wenn wir das aber nicht machen, dann passiert auch etwas, aber nicht so viel Gutes. Jetzt im letzten Teil. Jesus, wie war Jesus gastfreundschaftlich zu uns? im Buch Daniel sagt Gott zu dem Volk Israel, sie sollen das Beste der Stadt suchen, in der sie wohnen. Als Gott das zum Volk Israel gesagt hat, war das Volk Israel in der Fremde. Sie waren im Exil, sie waren von Feinden überrannt worden und in das Feindesland gebracht worden und sie waren unter Feinden dort. Und Gott hat ihnen gesagt, sucht das Beste für die Stadt. Und es ist auch unsere Aufgabe, das Beste zu suchen für die Fremdlinge, denen wir gastfreundschaftlich sind. Also, dass wir für sie das Beste wollen. Das Problem ist nur, woher weißt du denn, was überhaupt gut ist für den anderen? Und wenn du ein bisschen Ahnung hast, wie man Leute begleiten tut, dann wird dir immer wieder gesagt, du darfst niemandem in sein Leben hineinreden, weil er muss selber wissen, was dran ist. Und das ist ein Stück weit mega wahr, weil wenn du jemandem sagst, nee, du musst diesen Job künden und du musst woanders hingehen und er kriegt mega viele Probleme, weil du ihm das gesagt hast, weil du dachtest, das sei gut für ihn, dann muss er die Probleme ausbaden, obwohl du ihm diesen Tipp gegeben hast. Darum muss man sehr vorsichtig sein, jemandem zu sagen, das ist gut für dich und mach dies und jenes. Und trotzdem, wenn du nicht weißt, was ist gut für jemand anderen, wie willst du ihm dann helfen? Wie willst du dann sein Bestes suchen, sein Bestes in ihm hervorbringen, wenn du nicht weißt, was das Gute ist? Und darum leben wir Christen in der sehr speziellen Situation, dass wir einen Gott haben, der uns geschaffen hat. Und wir wissen, dieser Gott hat mich gemacht und er weiß drum, was das Beste für mich ist. Und Gott hat auch jeden anderen geschaffen, jeden anderen Menschen. Und darum wissen wir, was Gott für diesen Menschen das Beste will. Und dieser komische Einschub, den wir im Vers 4 gelesen haben, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden, das Ehebett unbefleckt und die unzüchtigen Ehebrecher, aber wird Gott richten, ist genau so eins von diesen Dingen, wo Gott sagt, ich weiß, was das Beste für dich ist. Und es ist mega komisch für uns, wenn jemand oder wenn Gott uns sagt, wie wir unsere Sexualität leben sollen. Es ist etwas, das hört niemand gern. Und vor allem werden wir als Christen als mega komische Leute angeguckt, weil wir das betonen. Aber Gott hat die Sexualität erschaffen. Und Gott ist unser Schöpfer. Und er hat sie zu etwas, die Sexualität zu etwas Schönem und zu etwas Heiligem gemacht. Und er weiß, was das Beste für Sexualität ist, nämlich, dass sie in der Ehe gelebt wird und sonst nicht. Und während Gott uns gemacht hat und die Sexualität gemacht hat und gesagt hat, wie sie gelebt werden soll, schaut er auf die Menschen nieder und sie machen sehr seltsame Sachen mit der Sexualität. Zum einen Pornografie, wo Frauen mega erniedrigt werden oder auch Männer. Dann gibt es mega viel Vergewaltigungen und Kindsmissbrauch und alle möglichen komischen Dinge, die mit Sexualität gemacht werden. Und eigentlich hat das Gott gemacht als etwas Schönes, das Kostbares und er weiß, was gut für uns ist. Und man kann sich Gott vorstellen, wie er ein Gespräch führt, Gott der Vater mit Gott dem Sohn und sie sagen, schau mal, was die Menschen mit diesem Geschenk gemacht haben, was wir für sich gegeben haben. Und für Gott ist das mega befremdlich, was auf dieser Welt passiert. Und wenn er das anschaut, dann hat er wie das Gefühl, die Menschen sind so anders als ich. Ihre Art, was sie machen, ist so fremd von mir. Und dadurch entsteht eine mega Diskrepanz zwischen uns und Gott. Und wir kennen das alle als einer von den Kernpunkten des Evangeliums. Was die Menschen machen, ist für Gott mega befremdlich. Es ist für Gott abstoßend. Gott kann es nicht gut finden und er kann es nicht bejahen. Und die Frage ist, kann Gott uns als Gäste aufnehmen, wenn wir so eine befremdliche Art haben als Menschheit oder als Menschen? Und Gott, der Vater und Jesus fragen sich, wie können wir die Menschen trotzdem als Gäste haben, obwohl sie so befremdlich sind? Und die Antwort ist, dass Jesus kommt auf die Welt und sagt, ich übernehme das, was die Menschen befremdlich macht. Und Jesus ist selber ein Fremdling auf dieser Welt. Das heißt, er sagt einmal zu ein paar Leuten, die ihm nachfolgen wollen, der Fuchs, der hat eine Höhle, wo er hingehen kann, und die Vögel, die haben ein Nest, wo sie daheim sind, aber ich als Sohn Gottes habe kein Zuhause gefunden auf dieser Welt. Jesus durchlebt diese Befremdlichkeit, die wir Menschen verursacht haben, um uns wieder heimzubringen. Und letztlich nimmt er all das auf sich, stellvertretend, was uns vor Gott befremdlich macht. Er nimmt es in sich hinein, von uns weg. Und er nimmt das und bringt es weg von Gott und weg von den Menschen. Drum ist ja auch Jesus außerhalb der Toren gekreuzigt worden, außerhalb von der Stadt, eben weg an der Fremde. Und somit ist Gott in die Fremde gegangen, um unsere Sünde und unser Befremdliches wegzutun, um die Tür wieder zu öffnen, dass wir wieder bei ihm daheim sein können. Und in dem Sinn ist Gott ein unglaublich gastfreundlicher Gott, weil er uns einlädt, bei ihm zu Hause zu sein und weil er alles, was uns befremdlich macht, dabei hinwegnimmt und auslöscht. Und das ist die gute Nachricht vom Evangelium. Das ist die gute Nachricht, die wir persönlich erfahren dürfen und die wir auch im Abendmahl erfahren dürfen und die uns so fest befreit, dass wir neuen Funken für Gastfreundschaft in unserem Inneren aufflammen lassen können. Wir hören ein Lied oder wir singen mit, wir werden uns bewusst, dass wir in diesem Lied vor dem Gott stehen, der uns gastfreundschaftlich willkommen heißt.